KI-Tools sind im Unternehmensalltag längst angekommen. Texte, Newsletter, Bilder, Telefonansagen, vieles kommt schon aus dem Algorithmus. Ab August 2026 gilt, wer KI-Inhalte veröffentlicht, muss das kennzeichnen. Was das konkret bedeutet und wo die echten Risiken für Unternehmen liegen, das klären wir jetzt. Auf geht's!
Heute bei mir gegenüber, wir zeichnen das heute in Linz auf, ist der Christian Hadeyer. Der Christian Hadeyer ist Rechtsanwalt für Markenrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht und ein Kenner des EU-AI-Acts. Und heute sprechen wir speziell über die Kennzeichnungspflicht. Wir reden jetzt ein paar Monate vorher, bevor das sein wird, ja, im August 2026. Und freue mich, dass du da bist. Wir sind bei dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Christian, Kennzeichnungspflicht. Wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, wo fängt man da jetzt an?
Also grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass durch die KI Ergebnisse generiert werden, sei es jetzt Bilder, sei es Video, sei es Musikstücke, die von einer nichtmenschlichen Herkunft sind, die aber zum Verwechseln ähnlich sind den Ergebnissen, die sagen, von Menschen generiert sind. Und die Überlegung im AI-Act ist, dass diese Ergebnisse zu kennzeichnen sind, damit es zu keinen Verwechslungen oder zu keinen Irreführungen kommt und die Leute entsprechend aufgeklärt werden.
Wird das möglich sein?
Vollständig fürchte ich nicht, aber es soll der Versuch unternommen werden, also der Wahrheit auf die Sprünge zu helfen und tatsächliche Geschehnisse, tatsächliche Ereignisse als solche auch erkenntlich zu machen und dementsprechend sogenannte Deepfakes, also künstlich generierte Ergebnisse, entsprechend in das Reich der Fantasie zu verbannen.
Wenn du jetzt ein Geschäftsführer von einem kleinen mittelständischen Unternehmungen oder Agenturen sprichst, auf was müssen die jetzt genau aufpassen?
Ja, es ist schwierig, die Unternehmen in den unterschiedlichen Positionen abzuholen, weil teilweise gibt's wirklich einen guten Kenntnisstand und haben sie die entsprechenden Mitarbeiter schon gut eingearbeitet und teilweise gibt's Unternehmen oder beziehungsweise die verantwortlichen Mitarbeiter, die wirklich noch keine Vorbildung haben und dementsprechend muss man halt sagen, die Mandanten abholen, wo sie stehen.
Fangen wir mal bei dort an, dass man sagt, okay, man nutzt das, man ist aber über diese Kennzeichnungspflicht nur überhaupt nicht betraut. Wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt so bei einem Punkt Null, wo schaut man als erstes hin, wo sind die ersten Sachen, also, wo man mal ein Spotlight drauflegt?
Genau, also zuerst muss man mal fragen, welche Art von KI verwendest du? Da verwendest du überhaupt KI? Ja, hast du damit überhaupt ein Thema? Und welche Art von KI verwendest du? Und sagen, wird das von oben angeordnet oder haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, einen Wildwuchs, dass sie selbst sagen, KI-Systeme verwenden, ohne dass das sagen, der Chef weiß? Und das ist einmal das Stand, der zu analysieren ist. Das ist einmal der erste Punkt.
Das bringt mich zu einer Frage, weil ich habe nämlich im Jahr, ich glaube es war 2022, ein Buch von einem befreundeten Professor zum Rezensieren bekommen. Da ist es gegangen um 80 smarte KI-Tools. Als ich das dann gelesen habe, das Buch, das war ungefähr so, kenne, nutze, kenne nicht, nutze. Wie oft kann uns KI, dass wir sie nutzen, bewusst sein, ohne dass man es weiß? Das ist gerade so eine Frage, die man jetzt gestellt hat.
Boah, da fragst du den Falschen, weil ich kann nur juristische Antworten geben, aber das ist was ich...
Also man sollte einmal genauer drauf
schauen. Genau, man muss einmal genau schauen, genau was sagen, im Unternehmen verwendet wird. Dann stellen sich schon ein paar Themen. Das erste, und das ist auch im AI-Act fundiert, dass die Mitarbeiter geschult werden müssen. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen auf den Stand gebracht werden, der für die unternehmerischen Tätigkeiten notwendig sind, was den KI-Einsatz betrifft. Das heißt, man muss ja die Mitarbeiter abholen, das ist eine Verpflichtung der Geschäftsleitung, das im Unternehmen einmal zu fördern und entsprechende Ausbildungen, wie auch immer anzubieten. Der andere Punkt ist, dass man im Unternehmen einheitliche KI-Nutzung auch eine Policy vorgeben soll, dass es eben nicht zum Wildwuchs verschiedener KI-Systeme kommt, dass nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr eigenes Süppchen kochen, sondern vom Unternehmen vorgegeben wird, welche Notwendigkeiten bestehen und daher welche KI-Systeme auch zum Einsatz kommen. Das Risiko ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter KI-Systeme verwenden, die Gratis-Versionen beinhalten, dementsprechend datenschutzrechtliche und andere Schwachstellen und Risiken bestehen, was natürlich wieder aufs Unternehmen zurückfällt, wenn was passiert. Daher ist eben der Ausbildung der zweite Schritt, dass man schaut, welche unternehmerischen Notwendigkeiten gibt es, welche KI-Systeme entweder setze ich schon ein oder soll ich einsetzen, wo gibt es einen Bedarf. Und wenn das feststeht, muss man sich anschauen, welche KI-Anbieter gibt es, die das für mich erfüllen. Mhm. Und dann muss ich schauen, dass ich diese Systeme rechtskonform im Unternehmen etabliere.
Du es so betont hast, dass die Gratis-Version Probleme mit dem Datenschutz geben kann. Heißt das, wenn es eine bezahlte Version ist, dass es dann anders ist?
Grundsätzlich schon. Jeder KI-Anbieter hat Nutzungsbedingungen, die er zur Verfügung stellt und die auch Vertragsinhalt werden, wenn man diese Systeme nutzt. Und bei den Gratis-Versionen ist üblicherweise der Fall, dass sowohl der Input als auch der Output für weitere Trainingszwecke verwendet werden, was einerseits datenschutzrechtliche Probleme mit sich ziehen kann, wenn man eben personenbezogene Daten eingibt und die dann KI-Anbieter weiterverarbeitet werden, oder wenn es um Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse geht, die im Unternehmen vorhanden sind und die dann in das KI-System gespeist werden und auch diese Daten dann zu Trainingszwecken herangezogen werden. Und das stellt beide Aspekte, sowohl der datenschutzrechtliche als auch der Know-how-Schutzaspekt, stellen ganz, ganz wesentliche Gefahren dar für das Unternehmen, dass es da zu Abflüssen kommt.
Was kann da passieren?
Also einerseits kann es zu datenschutzrechtlichen Verletzungen kommen, also wenn eben personenbezogene Daten weitergegeben werden. Und das andere ist, dass eben sensible Informationen über das Unternehmen, seien es Kennzahlen, technische Informationen, die grundsätzlich geheim sind, zu Trainingszwecken eben dann vom KI-Anbieter weiterverarbeitet werden und ein Mitbewerber, der vielleicht nach einer Lösung sucht für sein Problem, dann durch Geheimnisse eines Mitbewerbers auf die richtige Spur gebracht werden. Und das kann natürlich für den Inhaber dieser Geschäftsgeheimnisse desaströs sein.
Es gibt ja so Anbieter, die bieten datenschutzkonforme, wo diese Sachen ja in Europa dann gehostet werden oder so. Also ich bin jetzt kein Techniker. Mhm. Also das war vermutlich der most safe Weg, oder?
Genau. Erstens das, dass die Daten entweder innerhalb der EU gespeichert werden oder idealerweise selbst im eigenen Unternehmen. Mhm. Also dass diese Daten dann das Unternehmen gar nicht verlassen. Und bei Bezahlsystem, also bei Premium-Modellen der Anbieter, ist in der Regel gewährleistet, dass eben diese Daten nicht zu Trainingszwecken, also weder der Input, also die Prompts, noch dann der Output für weitere Trainingszwecke verarbeitet werden. Und das sorgt dafür, dass eben die Informationen in Unternehmen bleiben und nicht weitergegeben werden.
Okay, kommen wir mal zu der Kennzeichnungspflicht. Wenn man jetzt schon mit der KI gearbeitet hat, ob das jetzt auf unterschiedlichsten medialen Ebenen bis hin zur, weiß ich nicht, irgendein Header für ein Newsletter, wo fängt man an, diese Dinge zu überprüfen, einzuordnen, müssen wir dort was ändern oder nicht? Mhm. Ich beginne mal bei dem Simpelsten, weil mit ChatGPT ist ja sozusagen der Text frei geworden. Wie ist das jetzt mit dem Thema? Wie kennzeichnet man einen Text jetzt tatsächlich? Oder auch
muss man die bestehenden auch ändern, die es schon gab? Wie ist da der Stand?
Genau, also das Leichteste wirklich ist die Kennzeichnung bei Texten. Dort gibt es eine Kennzeichnungspflicht dann, wenn Texte rein KI-generiert sind und die dann weiter verarbeitet werden, zum Beispiel in einem Newsletter. Dann besteht eine Kennzeichnungspflicht und umgekehrt besteht keine Kennzeichnungspflicht, wenn eine Person dann diesen Text bearbeitet oder kontrolliert hat.
Oder was bedeutet da kontrollieren?
Kontrolle heißt in Wahrheit nur lesen und überprüfen. Ja, es muss nichts geändert werden, es muss nur einer menschlichen Endkontrolle unterliegen. Oder wenn der Text im Rahmen einer redaktionellen Verantwortung herausgegeben wird, sprich wenn eine Person die inhaltliche Verantwortung für diesen Text übernimmt.
Dann ist das dokumentationspflichtig, oder?
Genau, also grundsätzlich nicht, aber es ist natürlich zu empfehlen, das intern auch zu dokumentieren, dass es eine menschliche Kontrolle gegeben hat, weil im Zweifelsfall, wenn dann darüber diskutiert wird, ja, ob dieser Text eben kennzeichnungspflichtig ist oder nicht, kommt es darauf an, dass man dokumentieren kann, dass es eine menschliche Endkontrolle gegeben hat.
Daher hast du eine Fantasie, wie das ausschauen kann, so ganz in der Praxis? Das heißt, muss ich mir eine Notiz schreiben zu dem Newsletter-Text, den ich gemacht habe, dass ich mir den durchgelesen habe?
Also aus meiner Sicht kommt es ein bisschen aufs System an, das man verwendet. Ja, es reicht natürlich ein digitaler Vermerk, der wo angebracht wird, vielleicht mit einem Datumstempel. Ja, also die Person und das Datum sollen dokumentiert sein. Mhm. Und wenn es Änderungen gibt, vielleicht gibt es auch ein Dokument im Änderungsmodus, ja, wo man das dann wirklich konkret dann dokumentieren kann. Mhm. Und dann gibt es eben keine Kennzeichnungspflicht. Mhm. Und das ist der leichteste Fall, was die Kennzeichnungspflichten betrifft.
Gibt es bei Textern noch was, wo man im Speziellen wo aufpassen muss? In Richtung speziellere Richtungen?
Wo man natürlich grundsätzlich aufpassen muss, ist, und da hat es ja schon an aktuellen Fällen in Deutschland gegeben, der gerichtsanhängig geworden ist, bezüglich Liedtexte. Wenn ein Text KI generiert ist, sollte man zumindest eine Plausibilitätskontrolle machen, ob der Text nicht von der KI übernommen worden ist von bestehenden urheberrechtlich geschützten Werken. Also es hat oder es gibt einen aktuellen Fall gegen OpenAI in Deutschland, wo eine rechte Verwertungsgesellschaft OpenAI vorwirft, Liedtexte memoriert zu haben, und diese Liedtexte sind dann so eins zu eins wie die Originale dann von der KI ausgespuckt worden. Mhm. Und man schließt aus dieser 1:1 Übernahme, dass die Texte, wie immer das auch technisch funktioniert, irgendwo memoriert worden sind, weil zufällige, völlig idente Ergebnisse
Phrasen quasi sowas.
Ja, genau. Mhm. Sind praktisch unmöglich. Insofern besteht immer ein gewisses Risiko, dass man urheberrechtlich geschützte Texte übernimmt oder als Ergebnisse übernimmt. Dagegen sollte man sich halt zumindest nach einer Plausibilitätsprüfung wappnen.
Wenn man gerade so ein Beispiel, jetzt waren wir beim Text. Ja. Gehen wir mal zu Audio. Mhm. Wie ist das eigentlich, wann ich mir jetzt sage, ich lasse mir jetzt meine Telefonansage neu machen und ich lasse das mit der KI machen? Mhm. Was muss man da beachten? Ich sage mal jetzt, es ist 100% von der KI generiert. Ja, die Musik ist auch noch, der Text ist vielleicht selber geschrieben, dann hat man den vorgegeben und das von der KI gesprochen. Was muss ich dann da tatsächlich kennzeichnen?
Also da muss man grundsätzlich einmal aufpassen, dass die Stimme nicht einer Stimme gleicht oder ähnelt, die einer Person zugeordnet wird, die in der Öffentlichkeit steht. Gibt es auch einen aktuellen Fall in Deutschland, wo eine sehr berühmte Synchronstimme eines amerikanischen Schauspielers da für Werbezwecke übernommen worden ist. unabhängig davon, ob das jetzt sagen wir, eine bewusste Übernahme war oder eine zufällige von der KI generierte, ist das natürlich rechtswidrig, weil der Eindruck entsteht, diese berühmte Synchronstimme hätte diesen Text gesprochen. Das heißt, auch da muss man eine gewisse Plausibilitätsprüfung machen und also zu überlegen, so kenne ich diese Stimme, das ist natürlich juristisch sehr unbefriedigend, weil das natürlich keine abschließende Prüfung sein kann, aber es besteht trotzdem immer das Risiko, dass eine berühmte Stimme sagen, da übernommen wird und das unabhängig von einem Verschulden oder unabhängig davon, ob das jetzt sagen, beabsichtigt war oder nicht, rechtswidrig ist.
Was ist, wenn ich mich zum Beispiel, keine Ahnung, was man jetzt auditiv da produzieren könnte, ja, also bleiben wir beim Radiospot, wenn ich da jetzt den Opener, den Hook, wie man sagt, wenn ich das mit einer KI-Stimme, die einem Promi ähnelt, ja, nur so eine kurze Sequenz, nur eine kurze Sequenz und dann geht es mit einer anderen Stimme weiter.
Ja. Das ist schon rechtswidrig, weil da so eine Anleihe genommen wird und die Assoziation erweckt wird zu diesem Bekannten oder Prominenten und das für sich auch rechtswidrig ist, solange der nicht zugestimmt hat natürlich.
Also sozusagen Anmutung ist höchste Gefahr.
Genau.
Bei allem, was da so ist.
Bei allem, was ist.
Das hat aber auch sehr viel Interpretationsspielraum, ob man, nehmen wir mal eine sehr gängige, in der Werbung verwendete Stimme wie Bruce Willis.
Ja.
Das war zu meiner Radiozeit schon nur ein bisschen ein Highlight, wenn das in den 90er Jahren war, weil seine ganzen Filme da sind. Heute ist das ja eher so sehr normal schon geworden. Ja. Das darf eigentlich dann überhaupt nie sein.
Genau, ne? Genau. So ist es. Genau. Und das ist aber keine, muss man auch dazu sagen, keine neue Erfindung aus dem KI-Zeitalter, sondern das hat schon in den 90er Jahren in Österreich ein Verfahren gegeben. Da sind die MA24-Stimmen übernommen worden für politische Zwecke. Mhm. Und auch das war schon rechtswidrig. Also wie gesagt, das ist nichts, was jetzt...
Also da bleibt sagen, eigentlich bleibt auf der gleichen Spur.
Ja, genau.
Was muss man im Audiobereich, wenn man jetzt Kompositionen mit Musik und solche Sachen, gibt es darauf was, wo man genau hinschauen muss?
Also auch da kann es Kennzeichnungspflichten geben, wenn eben da mit Stimmen, mit künstlichen Stimmen gearbeitet wird. Und auch da ist wieder das Risiko, dass bekannte Kompositionen, die auch urheberrechtlichen Schutz genießen, übernommen werden oder so da Anleihe genommen wird. Und auch da besteht das Risiko, dass man in fremde Urheberrechte eingreift.
Wenn ich was jetzt kennzeichnen muss, wie schaut das bei Audio aus? Was heißt das jetzt? Was muss da das Produktionsstudio oder DKI selbst machen?
Ja, also man muss das jedenfalls zu Beginn mit einer deutlichen Ansage kennzeichnen.
Zu Beginn,
ja, dass da ein KI-generiertes Ergebnis jetzt ausgespielt wird. Und zwar in der Sprache, in der dann der spätere Text erfolgt, damit das Zielpublikum das auch sprachlich verarbeiten kann.
Das würde praktisch, kann das bedeuten, dass man in Zukunft auf reichweitenstarken Radiosendern wie Ö3 in Österreich oder Antenne Bayern in Deutschland, dass man vorher den Hinweis
hört. Könnte durchaus sein, wobei ich glaube, das ist nur ein Gewöhnungseffekt. Ich glaube, dass wir uns immer mehr daran gewöhnen werden, dass viele, viele Ergebnisse KI generiert sind, die ja gekennzeichnet sind. Ich glaube, dass diese Scham, die es vor einigen Jahren noch gegeben hat, dass man KI einsetzt, immer mehr schwindet und also auch mit der Qualität der Outputs wird glaube ich die Scham weniger und wir als Konsumenten glaube ich gewöhnen uns auch immer mehr dran.
Also du gehst davon aus, dass wir uns dran gewöhnen, dass immer da vorne so ein Gesetzel wie bei den in der Pharmazie hinten das habe,
so
dass
ich
das Gesetzel
so gesehen. Ja, genau.
Und dann höre ich dann in einem Werbeblock mit 10 Spots her, das dann sechsmal und wow.
Und es wird uns nicht mehr auffallen.
Eine kurze Bitte in eigener Sache und gleichzeitig ein Mehrwert für Sie. In jeder Episode steckt viel Zeit, Aufmerksamkeit und Herzblut. Deshalb zwei kleine Klicks, die Großes bewirken. Abonnieren Sie diesen Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören, und teilen Sie diese Folge mit einer einzigen Person, wo Sie wissen, dass sie davon profitieren wird. Für Sie ist es ein minimaler Aufwand und zugleich eine wertvolle Unterstützung für diese Arbeit. Vielen Dank dafür. Und jetzt das Finale dieser Episode.
Was muss man bei diesen generischen Stimmen nur irgendwas aufpassen? Die, was durch die KI erzeugt werden?
Nein, nicht gesondert. Und bei Videos gibt es natürlich auch diese Verpflichtung. Also das ist vielleicht auch noch ein Thema. Also nicht nur bei Audios, sondern auch bei Videos. Da ist zu kennzeichnen, wobei da die Empfehlung ist, bei kurzen Texten oder bei kurzen Videos sagen, durchgängig zu kennzeichnen, dass das Video KI generiert ist, und bei längeren Videos zumindest zu Beginn und in regelmäßigen Abständen im Video selbst.
Aber wie? Hast du das auf der Audiospur oder hast du das auf der visuellen, dass jetzt ein Button einer kommt und sagt, KI generiert, oder?
Also grundsätzlich beides. Also da muss man wieder trennen. Also wenn die Audiospur so ein KI generiert ist, dann ist die Audiospur auch zu kennzeichnen. Und wenn die Videospur so ein KI generiert ist, dann ist die Videospur entsprechend zu kennzeichnen. Also da kann es dann auch zu einer Doppelkennzeichnung kommen.
Gibt es dann dort, in welchen Abständen hast du da gesagt, darf man sich das vorstellen, ist das jetzt individuell auslegbar? Weil es ist halt, wenn ich jetzt ein 30-Minuten-Video mache und stelle das auf YouTube und tue das zweimal eine weniger störend, als wenn ich das jetzt alle 30 Sekunden mache.
Ja, also wie ordnest du das? Wir warten nur darauf, dass die Europäische Kommission da sagen, uns Richtlinien vorgibt. Es gibt eben jetzt einen zweiten Entwurf, der aktuell sagen, veröffentlicht worden ist. Das ist aber noch nicht die Endversion. Und wie du eh schon kurz angedeutet hast, die Kennzeichnungspflicht startet mit August diesen Jahres, und bis dorthin soll hoffentlich von der Kommission ein Dokument dann vorliegen, das zwar nicht unmittelbar verbindlich ist, also keinen unmittelbaren Bindungscharakter hat, aber doch Orientierungshilfe geben soll, und da wird hoffentlich dann ein bisschen klarer, wie die Kennzeichnungspflicht dann konkret aussehen soll. Angedacht ist auch, dass es ein einheitliches Symbol gibt, das zwar auch dann nicht verpflichtend zu benutzen ist, aber dann der guten Praxis entspricht und Orientierungshilfe sagen, für alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union bilden soll.
Wo müssen wir übrig aus kennzeichnen? Also wir haben jetzt Text gehabt, wir haben Audio gehabt.
Bei Bildern natürlich genauso. Also Bilder sind eigentlich die klassischen Deepfakes. Mhm. Das heißt, dass die Wirklichkeit simuliert wird, und wir als Beteiligte, als Betrachter nicht wissen, ist das künstlich oder ist das echt.
Und wenn es künstlich ausschaut, muss es nicht, oder was?
Dann nicht. Also ein Deepfake zeichnet sich eben dadurch aus, dass man nicht genau weiß, ob das echt oder künstlich generiert ist. Und die Kennzeichnungspflicht soll eben diese Unsicherheit beseitigen. Und wenn das sowieso klar ist, dass es generiert ist, aus welchem Grund immer, entfällt die Kennzeichnungspflicht. Wobei im Zweifel aus meiner Sicht schon zu kennzeichnen ist, weil die unterschiedlichen Personenkreise unterschiedliche Vorkenntnisse haben. Also ob das jetzt Politiker in Handschellen betrifft, ja. oder der Papst in seiner berühmten weißen Daunenjacke. Da muss man die Leute dort abholen, wo sie sich befinden, und nicht alle sind so interessiert am Tagesgestehen, dass sie diese Bilder auch konkret einordnen könnten. Und das betrifft Kinder, Jugendliche genauso wie ältere Menschen, und daher muss man die Leute dort abholen, wo sie sind, und daher ist die Kennzeichnungspflicht im Zweifel zu beachten, und nur wenn man sich wirklich ganz sicher ist, kann man die Kennzeichnung auch weglassen.
Also man ist immer besser, man kennzeichnet etwas. Genau. Ja. Aber sobald wie ist das, liegt es am Anteil, wie viel KI das da drinnen ist? Wir haben zum Beispiel einmal eine Kampagne gemacht, wo wir reale Fotografie mit KI verknüpft haben in der Bearbeitung. Wie ist es dann zum Beispiel?
Also da entfällt die Kennzeichnungspflicht.
Ja, genau. Also es geht wirklich nur so, es geht um 100%, ja, Oder kann man sagen, wie viel Prozent?
Das kann man, muss man sich im Einzelfall anschauen. Ja, das kann man, ist abstrakt schwer zu sagen.
Wo könnte es am gefährlichsten werden, was man vielleicht übersieht oder auf was müssen Agenturen und Unternehmensinhaber, Marketingleiter wirklich genau schauen, dass es konform und nicht zu Strafen kommt, weil davon müssen wir jetzt eher noch sprechen.
Genau, ja. Also man hat wirklich immer die Gefahr, dass das, was uns die KI ausspuckt, rechtsverletzend ist, weil eben Stimmen übernommen werden, Personenabbildungen übernommen werden. Also wenn man Personen-KI generiert, besteht auch immer die Gefahr, dass reale Menschen täuschend echt übernommen werden. Und das ist auch in Wahrheit nur auf Plausibilität zu prüfen, weil ansonsten ist das einfach in der Praxis nicht machbar. Aber es hat potenziell immer das Risiko, dass man gegen bestehende Rechte verstößt oder in Persönlichkeitsrechte von dritten Personen eingreift.
Ich habe jetzt noch gerade so die Frage gestellt, ich mache das manchmal bei meinen eigenen Prompts, dass ich das Ergebnis, was ich dann habe, quasi sage zur KI, schau dir das nochmal wirklich an, stimmt das alles? Darf man da eh nicht fantasieren, also halluzinieren? Sozusagen, kritisiere mal deine eigene Arbeit. Gibt's da, glaubst du, dass man sowas mit Prompts auch erledigen kann bei der Kennzeichnungspflicht? Könnte sein, oder?
Ich fürchte nicht. Du fürchtest nicht. Also, wenn man sich darauf verlässt, ist man wahrscheinlich wieder auf dem falschen Gleis. Ja.
Apropos, wenn man sich auf irgendwas verlässt und dass man dann verlassen ist, wie schaut das mit Strafen aus? In welcher Höhe?
Also es gibt Strafen, die Behörden verhängen können, so ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Ich halte es aber gerade in dem Bereich, in dem wir uns da bewegen, was die Kennzeichnungspflichten anlangt, jetzt nicht für das große Risiko. Mhm. Diese Strafen sind eher für KI-Verwendungen im Hochrisikobereich zum Beispiel, wenn es um verbotene Praktiken geht, ja, wo es um Gefahr von Leib und Leben oder Eigentum geht beim KI-Einsatz. Bei der Kennzeichnungspflicht ist eher das Risiko, dass die Personen, deren Rechte verletzt werden, aktiv werden und dann mit Unterlassungsaufforderungen, mit Schadenersatz, mit Lizenzforderungen an die Rechtsverletzer herantreten und es dazu Konsequenzen kommen kann, die halt dann auch Kosten nach sich ziehen. Ja, das sind die Kosten der Unterlassungsaufforderung, sind vielleicht Lizenzgebühren, die zu bezahlen sind und dann halt auch das Risiko, dass man zur Unterlassung verpflichtet ist, sprich die bestehenden Ergebnisse löschen muss, nicht mehr verwenden darf, was auch mit einem entsprechenden Aufwand verbunden ist. Also wie gesagt, diese behördlichen Konsequenzen, die fürchte ich in dem Bereich nicht so sehr, sondern eher die Konsequenzen aus den
Urhebernutzungsrechten.
Genau.
Zum letzten Punkt in puncto Strafen. Nochmal ganz, wo wir am Anfang waren, sozusagen bei der Ausbildung der Mitarbeiter, da hat es ja einmal, ich habe das selber gelesen, dass es anscheinend Strafen geben kann bis zu 3% des Umsatzes, wenn man seine Mitarbeiter nicht schult. Ist das jetzt bei Bier geduldig oder also tatsächlich
ich,
ein bisschen
Ich gehe Feuer davon da? Aus, dass das eher so ein theoretischer Rahmen ist. Aber das ist natürlich eine reale Gefahr. Das muss man schon sagen. Ja, auch wenn es unrealistisch ist, dass Strafen in dieser Höhe verhängt werden, weil die Konsequenzen wahrscheinlich trotzdem tendenziell überschaubar sind bei Verletzungen in diesem Bereich. Aber die Gefahr ist grundsätzlich da.
Bei der Anwendung, nur einmal, um jetzt ein bisschen auf das Unternehmerische nur einmal zu kommen zum Schluss, wenn ich jetzt einen Zugang habe, okay, ich habe einen ChatGPT Pro Account, und den würden jetzt mehrere nutzen. Muss ich dann bei der Ausbildung nur einen machen oder muss ich alle machen? Oder das ist ja eine gewisse Gefahr ja auch dahinter, wenn das nicht personenspezifisch ist. Wie ordnen wir diesen Punkt ein?
Also grundsätzlich sollte man die Zugänge schon trennen. Also dass wirklich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter sagen, einen eigenen Zugang bekommt und jeder halt sagen, das nach seinen Kompetenzen und nach seinen beruflichen Erfordernissen dann auch erhält und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gar keinen Zugang brauchen, weil sie in anderen Bereichen so beschäftigt sind, dementsprechend auch keinen Zugang bekommen.
Und die sollen dann nichts machen?
Und die sollen dann nichts machen, genau. Mhm. Und wenn sie die berufliche Notwendigkeit haben, im Unternehmen was zu machen, dann sollen sie dann entsprechend Zugang bekommen. Mhm. Aber das ist aus meiner Sicht genauso sauber zu trennen wie die sonstigen Zugangsrechte und Pflichten, mhm, die datenschutzrechtlich zum Beispiel vorgesehen sind. Mhm. Vielleicht abschließend, es wird nicht so schlimm, wie man vielleicht jetzt glaubt, mhm, dass es wird. Wie schon kurz erwähnt worden ist, wir werden uns an diese Themen alle gewöhnen. Man braucht keine Angst haben. Diese Kennzeichnungspflichten, die sind sehr überschaubar. Wir werden uns alle daran gewöhnen. Und insofern, das wird man sich nicht zu Tode fürchten.
Alles klar. Dann sage ich recht herzlichen Dank, dass du da warst und danke fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und wie immer zum Schluss, teilen Sie die Folge, schicken Sie den Link weiter zu Unternehmungen, zu Kollegen, zu Mitarbeitern, die Folge unbedingt hören sollen. Und wie immer zum Schluss, bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm. Das war Brand Talk, der Podcast über Unternehmensidentität und Corporate Branding. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Abonnieren Sie jetzt Brand Talk und denken Sie daran, eine klare Unternehmensidentität ist der Schlüssel für eine kraftvolle Marke. Mehr Infos finden Sie auf brandtalk.at. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Ihr Harald Sturm.